Vertont. Der Weltladen-Podcast.
Hallo, hier ist Solveig und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vertont, dem Weltladen-Podcast. Heute wieder mit einer ganz besonderen Folge. Wir haben nämlich diese Folge zusammen mit der Romero-Initiative, kurz ZIR, gestaltet. Und für die ZIR darf ich jetzt auch Thorsten ganz herzlich begrüßen.
Hallo Solveig.
Thorsten, bevor wir einsteigen in unser Thema, was macht die ZIR und was machst du dort?
Ja, die Romero-Initiative ist eine Arbeits- und Menschenrechtsorganisation mit einem Schwerpunkt auf die Region Mittelamerika. Und unsere Arbeit basiert im Grunde auf zwei Säulen. Zum einen arbeiten wir mit Organisationen aus Mittelamerika zusammen, die beispielsweise Gemeinden dabei unterstützen, sich an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen oder die beispielsweise die Rechte von Kindern stärken. Zum anderen machen wir hier in Deutschland Kampagnen, Bildungs- und Lobbyarbeit, um auf Missstände im globalen Süden und Mittelamerika hinzuweisen und die Zusammenhänge aufzuzeigen mit unserer Lebensweise hier im globalen Norden. Unsere Vision ist es dabei, für eine gerechte und solidarische Welt einzutreten, in der ein gutes Leben für alle möglich ist. Und ich arbeite bei der ZIR als Referent für nachhaltige Landwirtschaft, für Klimagerechtigkeit und für arbeitende Kinder.
Das klingt ja wirklich nach einer sehr spannenden Arbeit. Welches dieser Themen hast du uns denn heute mitgebracht?
Ja, heute habe ich das Thema ausbeuterische Kinderarbeit bzw. arbeitende Kinder mitgebracht. Und das Thema ist sehr wichtig, denn momentan arbeiten ungefähr laut UN 160 Millionen Kinder weltweit und die Zahl ist in den letzten 4 Jahren wieder um etwas mehr als 8 Millionen arbeitende Kinder angestiegen. Einer der Gründe dafür ist die Corona-Pandemie, durch die beispielsweise unzählige Kinder, Familienangehörige verloren haben, die vorher zum Haushaltseinkommen beigetragen haben. Laut UN ist etwas mehr als die Hälfte der arbeitenden Kinder unter 12 Jahren alt und die meisten der minderjährigen Arbeitskräfte leben in Afrika. Zudem weist die UN darauf hin, dass ein gutes Drittel der 160 Millionen Kinder nicht zur Schule geht.
Ja, das sind eine Menge Kinder von den Zahlen, die du da gerade genannt hast. Wo findet denn diese Kinderarbeit statt?
Kinderarbeit findet vor allem in der Landwirtschaft statt. Hier sind laut UN insgesamt 112 Millionen Kinder beschäftigt, was ungefähr 70% ausmacht. Zudem arbeiten etwa 10% in der Industrie, also beispielsweise in Textilfabriken oder im Bergbau. Und 20% sind im Dienstleistungsbereich tätig, beispielsweise als Haushaltshilfe. Genau, zum Stichwort Haushalt noch das Thema Care-Arbeit, die zum Großteil von Mädchen geleistet wird, findet in diesen Statistiken keine Berücksichtigung.
Okay, das heißt, es sind sehr viele unterschiedliche Bereiche, in denen Kinderarbeit stattfindet. Ein bisschen dramatisch klingt das ja auch mit den Zahlen, die du auch nennst. Unter welchen Bedingungen findet denn diese Kinderarbeit statt?
Ja, fast die Hälfte der arbeitenden Kinder, nämlich 79 Millionen, leidet laut UNICEF unter Arbeitsbedingungen, die gefährlich oder ausbeuterisch sind. Hierzu gehören beispielsweise in der Kakaoproduktion das Tragen von sehr schweren Säcken. Da hat wahrscheinlich jeder schon mal Bilder gesehen. Dazu gehört auch das Versprühen von gefährlichen Pestiziden auf den Kakaoplantagen. Auch im Bergbau ist die Gesundheit der Kinder häufig in Gefahr aufgrund des Risikos von Arbeitsunfällen. Oder auch hier aufgrund des Umgangs mit gesundheitsschädlichen Stoffen, die beispielsweise zu Atemwegserkrankungen führen können.
Gibt es denn dann deiner Meinung nach oder der Meinung der ZIR nach einen Unterschied zwischen ausbeuterischer und nicht ausbeuterischer Kinderarbeit?
Ja, den gibt es und der ist aus meiner Sicht auch sehr wichtig. Es gibt einfach sehr vielfältige Formen von Kinderarbeit. Bestimmte dieser Tätigkeiten sind ausbeuterisch, nämlich wenn diese Tätigkeiten beispielsweise, wie wir es gerade besprochen haben, die Gesundheit der Kinder gefährden. Oder auch wenn diese Tätigkeiten einen Schulbesuch unmöglich machen. Aber Kinderarbeit muss eben nicht immer ausbeuterisch sein. Und aus unserer Sicht ist es sehr wichtig und macht es Sinn, hier eine klare Grenze zu ziehen zwischen diesen beiden Formen der Kinderarbeit und Kinder, die unter nicht ausbeuterischen Bedingungen arbeiten, zu stärken.
Okay, ja, das klingt nach einem Thema, das wir sehr differenziert betrachten müssen und das sicherlich auch ein bisschen kontrovers ist. Warum arbeiten denn Kinder überhaupt?
Ja, die Gründe sind sehr unterschiedlich. Im globalen Süden, zum Beispiel in unseren Partnerländern in Mittelamerika, schaffen sich die Kinder durch ihre Arbeit vor allem Optionen, die sie ohne die Arbeit nicht hätten. Also sie ermöglichen es sich beispielsweise, durch die Arbeit zur Schule zu gehen. Das ist natürlich nur dann möglich, wenn die Arbeit auch dementsprechend gestaltet ist. Das heißt, wenn die Arbeit den Kindern ausreichend Zeit lässt, um eben zur Schule zu gehen. Darüber hinaus leisten die Kinder durch ihre Arbeit aber auch einen Beitrag zur Versorgung der Familie und können insgesamt ein würdigeres Leben führen. In Deutschland, wo ja fast jede zweite Schülerin jobbt, machen die Kinder die Arbeit nicht so sehr, um das Familieneinkommen aufzubessern oder um sich die Bildung zu ermöglichen, sondern mehr, um ja, ihr Taschengeld etwas zu verbessern, aufzupäppeln oder weil sie unabhängiger sein möchten.
Ja, das stimmt. Aus den Gründen habe ich auch schon sehr früh angefangen, mir etwas Taschengeld dazu zu verdienen, aber eben auch nicht so früh und es war auch nicht existenzsichernd. Welche Arbeiten führen die arbeitenden Kinder denn aus, beziehungsweise wie unterscheiden sich diese Tätigkeiten?
Wie eingangs schon erwähnt, arbeiten die meisten Kinder im landwirtschaftlichen Sektor. Und hier kann man schon unterscheiden zwischen der Arbeit auf kommerziellen Plantagen, also beispielsweise auf Kakaoplantagen, wie ich es eben erwähnt habe, und der Arbeit, die der Unterstützung der Familien auf ihren Feldern dient. Und gerade bei Letzterem bedeutet Arbeit eben nicht, dass die Kinder ausgebeutet werden oder leiden müssen oder dass ihre Gesundheit gefährdet wird, sondern dass sie ja einen Beitrag leisten zum Lebensunterhalt der Familien und beispielsweise auch lernen, wie bestimmte landwirtschaftliche Produkte angebaut werden und wie die Ernte abläuft. Gerade auch bei indigenen Völkern ist Arbeit oft Teil der Erziehung zum Leben. Gleichzeitig muss man allerdings auch sagen, dass indigene Kinder am stärksten durch ausbeuterische Arbeit gefährdet sind, weil indigene Gruppen zu den ökonomisch schwächsten Bevölkerungsschichten gehören, was zum Teil wiederum darin begründet liegt, dass viele indigene Gruppen ihre Territorien verloren haben und ihre traditionellen Wirtschaftssysteme aufgeben mussten.
Spannend, ja. Was sind denn Gründe, weswegen Kinderarbeit kritisch gesehen wird? Und warum sagst du so deutlich, dass es differenziert betrachtet werden muss?
Zunächst wurde in den nachhaltigen Entwicklungszielen, also in den SDGs, das Ziel gesetzt, Kinderarbeit bis zum Jahr 2025 zu beenden. Die ILO, die Internationale Arbeitsorganisation, ist deswegen sehr stark darauf fixiert, Kinderarbeit abzuschaffen und gesetzlich zu verbieten. Viele Kinder müssen aber und wollen auch vor allem ihre Familien durch Arbeit unterstützen. Und deswegen wäre es aus unserer Sicht besser, die Arbeitsbedingungen der Kinder zu verbessern, anstatt die Arbeit zu illegalisieren. Außerdem sollte man aus unserer Sicht differenzieren zwischen Arbeitsformen wie selbstbestimmte Arbeit, Lohnarbeit oder sklavenähnliche Arbeit. Selbstbestimmte Arbeit beispielsweise findet dort statt, wo Kinder beispielsweise Süßigkeiten auf der Straße verkaufen oder Parkplätze bewachen. Im Gegensatz dazu findet beispielsweise gesundheitsgefährdende oder gefährliche Arbeit im Bergbau statt, wie wir es eben schon erläutert haben. Und moderne Formen der Sklaverei, Beispiele hierfür wären Kinderhandel oder Zwangsprostitution. Und da muss man eben sehr stark differenzieren und immer genau hingucken, was ist das für eine Arbeit, die Kinder da machen.
Also ich glaube, ich fange langsam an, das Thema zu verstehen. Wie sieht es denn aus arbeitsrechtlich global gesehen? Also gibt es Länder, in denen Kinderarbeit erlaubt ist oder ist Kinderarbeit schlichtweg in allen Ländern verboten?
Ja, für legale Beschäftigung haben die meisten Staaten ein gesetzliches Mindestalter, was zwischen 14 und 16 Jahren liegt, festgelegt. In Deutschland beispielsweise liegt das Mindestalter bei 15 Jahren, wobei es hier einige Ausnahmen gibt für leichte Tätigkeiten. Also beispielsweise ist Zeitungsaustragen auch schon für jüngere Jugendliche erlaubt. International ein interessantes Beispiel, was viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ist ein Gesetz aus Bolivien, das Arbeit für Kinder ab 10 Jahren legalisierte. Dieses Gesetz umfasste verschiedene Bestimmungen. Es gab Sozialleistungen, Nachtarbeit war verboten. Ebenso war harte und gefährliche Arbeit, beispielsweise im Bergbau oder im Zuckerrohranbau, verboten. Und gleichzeitig hat das Gesetz den Schulbesuch und auch regelmäßige Gesundheitschecks zwingend vorgeschrieben. Aber es war eben Kinderarbeit ab 10 Jahren war grundsätzlich legalisiert.
Okay, du sprichst jetzt bei dem Gesetz in Bolivien in der Vergangenheit. Heißt das, das Gesetz ist nicht mehr gültig?
Ja, das Gesetz wurde schon 4 Jahre später, also 2018, in kritischen Passagen weitgehend zurückgenommen, auch auf internationalen Druck hin. Diesem internationalen Druck liegt aus meiner Sicht vor allem die westliche Sichtweise zugrunde, nach der Kinderarbeit als Ausbeutung gilt. Und diese Kinderarbeit muss dementsprechend abgeschafft und dafür dann gesetzlich verboten werden. Aber diese Perspektive verkennt die Lebenswirklichkeiten in vielen Ländern des globalen Südens und sie verkennt, dass es eine andere Sichtweise auf das Thema gibt. In Bolivien beispielsweise gibt es mit circa 60% einen sehr hohen Anteil indigener Bevölkerung. Und indigene Gemeinden bzw. Organisationen, wir haben das eben schon mal kurz angerissen, ja, stellen diese Sichtweise in Frage. Und sie stellen beispielsweise in Frage, dass die Schule allein das optimale Medium ist, um die beste geistige, moralische und auch körperliche Entwicklung von Kindern zu gewährleisten. Und sie stellen in Frage, dass die Schule allein die tatsächlichen Bildungsbedürfnisse indigener Kinder und Jugendlicher befriedigen kann. Das Leben und Wirtschaften in indigenen Gemeinden beruht häufig auf einem sehr lokalen und auf einem ganzheitlichen Wissen, das sehr eng mit der Natur verbunden ist und ja, mehr durch die Praxis als durch die Theorie vermittelt wird. Und die Aneignung eines solchen Wissens ist für Kinder und Jugendliche aus indigenen Gemeinden ja sehr fundamental und kann aber nicht allein durch die Schule geschehen. Aber auch ganz unabhängig von unterschiedlichen kulturellen Sichtweisen zu dem Thema, die man aus meiner Sicht unbedingt beachten sollte, die Situation der Kinder kann durchaus noch prekärer werden, wenn ihre Arbeit illegalisiert wird.
Okay, hast du ein Beispiel für eine solche Maßnahme, in der die Kinderarbeit illegalisiert wurde und es nicht funktioniert hat?
Ja, es gibt beispielsweise Berichte über Textilfabriken in Bangladesch, in denen Kinder auch auf internationalen Druck hin aus den Betrieben, ja, salopp formuliert, verschwinden mussten, die aber anschließend weitergearbeitet haben, dann aber heimlich und in der Folge unter noch schlechteren Bedingungen. Also die Illegalisierung der Arbeit hat in diesem Fall dazu geführt, dass die Kinder noch weniger Schutz hatten, aber sie mussten aufgrund, ja, der ökonomischen Situation in ihren Familien trotzdem weiterarbeiten.
Das leuchtet mir ein, dass das natürlich keine langfristige Alternative ist und die Kinder wahrscheinlich noch mehr ausbeuterischen Strukturen aussetzt, als sie vorher schon waren. Du hast jetzt schon einiges durchblicken lassen, aber was würdest du sagen, muss anders laufen und was fordert ihr als Zier?
Sinnvoll können beispielsweise staatliche Maßnahmen oder Regulierungen sein, die die Einkommenssituation von ökonomisch schwachen Familien verbessern, um beispielsweise dadurch die Arbeitszeit der Kinder zu reduzieren. Aber zentral ist aus meiner Sicht etwas anderes, und zwar müssen die arbeitenden Kinder selbst gefragt werden. Kinder als Betroffene können viel zu selten an politischen Prozessen partizipieren, die sie direkt betreffen. Und ja, dabei kennen Kinder natürlich ihre Arbeitssituation am besten und sollten auch das Recht haben, gehört zu werden und in Entscheidungen einbezogen zu werden. Und natürlich haben auch arbeitende Kinder kein Interesse daran, dass sie ausgebeutet werden.
Gibt es denn schon Staaten, die eine derartige Form der Partizipation haben, beziehungsweise die Rechte der Kinder sehr gut geregelt sind?
Ja, das ist ein bisschen das Problem neben dem Gesetz in Bolivien, das ich eben schon erwähnt habe und das dann ja quasi wieder rückgängig gemacht wurde, ist mir kein weiteres Beispiel bekannt.
Okay, das ist natürlich sehr schade. Ich habe aber durch das, was du gerade sagst, schon das Gefühl, dass hier ganz viele Erwachsene über die Rechte der Kinder entscheiden.
Ja, hier liegt ganz genau das Problem. Es gibt auch Kindervereinigungen, die bereits Forderungen formuliert haben. Also beispielsweise gibt es die Bewegung der arbeitenden Kinder Lateinamerikas und der Karibik, kurz MOLAKNATS, die regelmäßig Stellungnahmen veröffentlichen, in denen sie Forderungen von arbeitenden Kindern bekannt geben. Und darin bringen sie beispielsweise zum Ausdruck, dass Kinder das Recht haben, in allen Angelegenheiten, die ihr Leben betreffen, auch gehört zu werden. Und das natürlich auch in Bezug auf ihre Arbeit. Ja, die deutliche Botschaft der Kinder lautet, dass Kinder und Jugendliche eben auch BürgerInnen sind.
Ja, logisch sind Kinder auch BürgerInnen und ich finde es auch total wichtig, ihnen in vielen Bereichen ihre Mündigkeit zu gewährleisten und sie nicht zu verhindern.
Ja, genau. Und es geht dabei nicht darum, dass man Formen der Ausbeutung und des Missbrauchs von Kindern legalisiert oder schönredet oder kleinredet. Aber Kinder können mit ihrer Arbeit wichtige Beiträge für ihre Familien und auch für Gesellschaften erbringen. Und Kinder können eigene Visionen eines besseren Lebens entwickeln und sich damit auch in die öffentliche Debatte einbringen. Und Konventionen, Gesetze oder Politiken, die darauf abzielen, die Rechte arbeitender Kinder und Jugendlicher zu garantieren, müssen deswegen eben auch die Realitäten der Kinder einbeziehen. Und diese Realitäten unterscheiden sich von Land zu Land und von Sektor zu Sektor. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, ja, den Blick zu schärfen für die Vielfalt der Formen und Bedeutungen, die Arbeit für Kinder hat oder haben kann, und Kinderarbeit eben nicht pauschal zu verbieten.
Okay, ja. Es klingt so, als würden Regierungen, Institutionen und politische Entscheidungsträgerinnen sich bislang eher gegen Kinder- und Jugendarbeit grundsätzlich aussprechen, ohne sich dabei mit den arbeitenden Kindern selbst auseinanderzusetzen.
Ja, ganz genau. Und deshalb wäre es bei diesem Thema eben auch wichtig, eine Diskussion anzustoßen mit internationalen Organisationen über die Rechte und die Arbeit von Kindern.
Ja. So, du hast jetzt schon sehr deutlich gemacht, was deine Position bzw. die Position der CIR ist bei dem Thema Kinderarbeit. An dieser Stelle ist es jetzt uns natürlich als Podcast wichtig, dass wir auch mal eine andere Perspektive anschauen können. Und da freuen wir uns, dass wir Lea Löbel von der ILO gewinnen konnten. Und sie haben wir gebeten, ein paar Fragen zu beantworten, die die Sicht der ILO schildern.
Hallo Frau Löbel, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns ein paar Fragen zu beantworten. Wie steht die ILO denn ganz allgemein zu Kinderarbeit?
Wir sind die Internationale Arbeitsorganisation oder kurz ILO. Und ILO ist eine UN-Sonderorganisation, zum Beispiel genauso wie UNICEF eine ist. Das Besondere an der ILO, hier treffen sich jedes Jahr 187 Regierungen mit den Vertretungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern aller Länder. Und dort in diesen Gremien werden gemeinsam Arbeits- und Sozialstandards verabschiedet, die dann weltweit umgesetzt werden. Und ganz wichtig, diese ILO-Standards stehen auch im Einklang mit anderen internationalen Abkommen, wie zum Beispiel der Kinderrechtskonvention. Und Kinderarbeit spielt in unserer Arbeit eine herausragende Rolle, denn das Verbot von Kinderarbeit ist eines von fünf Kernprinzipien der ILO im Rang von Menschenrechten. Jeder Staat muss alles dafür tun, um Kinderarbeit abzuschaffen. Rechtlich, in der Kontrolle, aber auch in der Unterstützung von Familien. Und konkret gibt es zwei internationale Übereinkommen der ILO zur Abschaffung von Kinderarbeit. Ein Übereinkommen aus dem Jahr 1973, das global ein Mindestalter vorschreibt, ab dem Kinder arbeiten dürfen. Und es ist auf 15 Jahre angesetzt, kann aber in Ausnahmefällen, die gut begründet sein müssen, auch auf 14 Jahre abgesenkt werden. Und wir haben in der ILO dann 1999 nochmal nachjustiert mit einem Übereinkommen, das die schlimmsten Formen von Kinderarbeit auch unter dem 18. Lebensjahr verbietet. Darunter Arbeit im Bergbau, sexuelle Ausbeutung, aber auch schwierige Arbeit, die das physische und psychische Wohlergehen von Kindern schädigt. Und Staaten müssen diese internationalen Übereinkommen in nationales Recht überführen. Aber aufgrund der universellen Gültigkeit gelten die Normen auch dann, wenn das nicht passiert ist. Und mit diesen Definitionen ist auch verbunden, dass leichte Arbeit unter Kindern unter bestimmten Umständen schon erlaubt ist. Dazu vielleicht gleich mehr. Die ILO verabschiedet aber nicht nur internationale Übereinkommen. Wir setzen uns vor Ort auch dafür ein, dass die Ursachen von Kinderarbeit bekämpft werden, über dieses gesetzliche Verbot hinaus. Dafür arbeiten wir dann mit Regierungen, aber auch mit Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft weltweit vor Ort zusammen. Und daneben beobachten und analysieren wir globale Arbeitsmarktentwicklungen, auch im Bereich Kinderarbeit. Und das machen wir gemeinsam mit UNICEF als UN-Sonderorganisation und haben letztes Jahr einen Report rausgebracht, der sehr deutlich zeigt, mittlerweile oder immer noch sind 160 Millionen Kinder in Kinderarbeit und das sind sogar 8 Millionen Kinder mehr als noch vor 4 Jahren. Und dieser Anstieg ist oft mit Krisensituationen verbunden, wie zum Beispiel Krieg. Denn genau dann verlieren Erwachsene ihren Job und Kinder müssen zum Haushaltseinkommen beitragen. Und die Covid-19-Pandemie hat dies potenziell noch verstärkt.
Sieht die ILO dann einen Unterschied zwischen ausbeuterischer Kinderarbeit und nicht ausbeuterischer Kinderarbeit?
Die Staatengemeinschaft hat eine einheitliche Definition von Kinderarbeit in den ILO-Übereinkommen 138 und 182 verabschiedet. Und für die ILO oder in diesem Kontext ist Kinderarbeit, auf Englisch Child Labor, unter diesen Definitionen immer ausbeuterisch. Und laut Definition des ILO-Übereinkommens liegt Kinderarbeit dann vor, wenn Kinder unter dem 15. Lebensjahr arbeiten oder zwischen dem 15. und 18. Jahr alt sind und die schlimmsten Formen von Kinderarbeit verrichten. Und darunter fallen dann sexuelle Ausbeutung, Zwangsarbeit, illegale Aktivitäten und gefährliche Arbeiten. Und Arbeit ist zum Beispiel auch dann gefährlich, wenn mit schweren und gefährlichen Maschinen in der Landwirtschaft gearbeitet wird. Und das, obwohl das vielleicht sogar im Familienkontext geschieht. Auch dann ist Kinderarbeit gefährlich und ausbeuterisch. Und die Definition des ILO-Übereinkommens klammert Kinder aus, die leichte Arbeit verrichten. Das muss man auch sagen. Die ILO-Übereinkommen erlauben Kindern, 2 Jahre vor Erreichen des Mindestalters mit leichter Arbeit zu beginnen. Allerdings nur für eine begrenzte Anzahl von Stunden und solange sie nicht ihre Gesundheit und Entwicklung oder den Schulbesuch beeinträchtigen. Und darunter fällt zum Beispiel, wenn Kinder ab und zu in den Betrieben ihrer Eltern mithelfen und dort angelernt werden langsam oder ihr Taschengeld aufbessern. Und für leichte Arbeit hat die Staatengemeinschaft in der ILO ein Mindestalter von 13 Jahren vorgeschrieben. Und für die Entwicklungsländer besteht die Möglichkeit, dieses Mindestalter auf 12 Jahre abzusenken. Und ab 15 Jahren ist dann Arbeit generell gestattet und dann aber doch auch nur, solange sie nicht in die Kategorie der schlimmsten Formen von Kinderarbeit fällt. Damit ist Kinderarbeit und leichte Arbeit unter Kindern rechtlich ganz klar definiert und da gibt es auch keine Missverständnisse. Diese internationale Gesetzgebung bietet den nötigen legalen Raum, damit Kinder in ihrem kulturellen Kontext partizipieren und über die Schule hinaus schon mal angelernt werden können und sich engagieren können, aber gleichzeitig auch ganz klar geschützt sind. Und dahinter steht zum Beispiel die Konvention von der ILO fürs Mindestalter.
Welche Bedingungen müssten dann geschaffen werden, um Kinderarbeit überflüssig zu machen bzw. sie abzuschaffen?
Gute Frage, denn wir müssen natürlich über das Verbot von Kinderarbeit hinausgehen. Die Realität ist, dass die Ursachen von Kinderarbeit mit einem Verbot nicht aus der Welt geschafft sind. Und am Anfang steht für die ILO und ihr Mandat daher das Ziel, menschenwürdige Arbeit für Erwachsene zu schaffen und damit Kinder nicht zu Familieneinkommen beitragen müssen. Das heißt, es braucht Arbeit mit einem gerechten Lohn, ohne Diskriminierung, mit Arbeitsschutz und dem Recht, sich als Arbeitnehmerin mit anderen zusammen zu organisieren. Ein zweiter wichtiger Punkt für uns ist der Sozialschutz. Eine soziale Absicherung von Familien bei Krankheit, Jobverlust oder bei Elternschaft und die Ausweitung von sozialem Schutz auf Menschen, die informell tätig sind, können Armut reduzieren und setzen so an der Wurzel des Problems von Kinderarbeit an. Eine dritte Säule im Kampf gegen Kinderarbeit ist dann eine kostenfreie und inklusive Bildung und Ausbildung für Kinder. Dies schließt auch die Versorgung mit warmem Mittagessen ein. Diese qualitative Bildung bietet Kindern dann nämlich auch eine Chance, später auf dem Arbeitsmarkt gute Arbeit zu finden. In unserer Entwicklungszusammenarbeit mit Mitgliedstaaten packen wir auch deshalb genau an diesen Hebeln gemeinsam mit anderen Akteurinnen an.
Welche Forderungen hat die ILO an politische EntscheidungsträgerInnen zum Thema Kinderarbeit?
Unsere Statistiken zeigen, dass die aktuellen Maßnahmen noch bei weitem nicht ausreichen, um Kinderarbeit nachhaltig abzuschaffen. Um das gemeinsame Ziel der Abschaffung von Kinderarbeit zu erreichen, haben sich deshalb dieses Jahr die ILO-Mitgliedstaaten, die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen, UN-Organisationen, die Zivilgesellschaft und regionale Organisationen in Südafrika bei der 5. Weltkonferenz gegen Kinderarbeit getroffen und sich darauf verständigt, bestimmte Schlüsselbereiche nochmal gezielt ins Visier zu nehmen. Darunter die Kinderarbeit in der Landwirtschaft, der Zugang zur Bildung und der allgemeine Zugang zu sozialem Schutz, wie ich ihn eben schon erklärt habe. Besonders im Bereich der Landwirtschaft braucht es weitere Maßnahmen, da hier der Großteil der Kinderarbeit immer noch weltweit stattfindet. Die ILO fordert, Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zu unterstützen, dass sie nicht mehr auf Kinderarbeit angewiesen sind. Und das erfordert einerseits Investitionen in nachhaltige und produktive Landwirtschaft und andererseits muss es den Betrieben ermöglicht werden, einen fairen Preis für ihre Produkte zu erzielen. Zum Beispiel über den Aufbau von Kooperativen und die Anbindung an neue Absatzmärkte sowie die Entwicklung neuer Produkte. Und dabei unterstützen wir auch. Dies sind Beispiele unserer Ansätze in der Entwicklungszusammenarbeit. Und diese verfolgen wir vor Ort als UN-Organisation immer dann, wenn Regierungen und die Sozialpartner uns danach fragen.
2014 wollte Bolivien ein Gesetz zur Regulierung der Kinderarbeit verabschieden und mit Kindern gemeinsam entscheiden, wie sie arbeiten wollen bzw. auch können. Was sind die Gründe für die ILO damals gewesen, sich gegen dieses Gesetz stark zu machen?
Der wesentliche Grund, warum die ILO, und das heißt die Mitgliedsländer, mit den Regierungen, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden dieses Gesetz kritisch gesehen haben, sind die Annahmen, die das Gesetz vorsah. Sie standen im Konflikt mit dem ILO-Übereinkommen 138 zum Mindestalter, das übrigens von der bolivianischen Regierung ratifiziert wurde. Konkret sollten Kinder ab dem Alter von 10 Jahren erlaubt sein, eine selbstständige Beschäftigung aufzunehmen, und für leichte Arbeit gab es sogar überhaupt kein Mindestalter. Und außerhalb sah das Gesetz für gefährliche Arbeiten Ausnahmen im Kontext der Familie vor. Zum Beispiel wurde Arbeit in der Fischerei und Viehzucht sowie im Mauerbau legalisiert für Kinder. Und das ist ganz klar ein Verstoß gegen ILO-Übereinkommen 182 zur Abschaffung der schwersten Formen von Kinderarbeit. Also an den zwei Beispielen sieht man, dass dieses Gesetz nicht konform war mit den internationalen Übereinkommen. Und der bolivianische Verfassungsgerichtshof hat diese Reform tatsächlich auch später für verfassungswidrig erklärt, weil sie gegen die ILO-Übereinkommen verstoßen. Wir wollen uns aber tatsächlich weltweit darauf konzentrieren, Kindern legale und realistische Entwicklungschancen zu geben und uns nicht in Rechtsstreitigkeiten verlieren. Deshalb ist natürlich auch ganz klar der Weg nach vorne, wie kann man vor Ort Kinder aus Kinderarbeit holen und Erwachsenen gute Arbeit geben. Das ist die Kernfrage, der wir uns stellen, und dort sind wir vor Ort unterwegs.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick.
Ja, okay. Also das ist schon nochmal eine ganz andere Perspektive auf das Thema Kinderarbeit. An dieser Stelle würde ich das jetzt, glaube ich, auch einfach mal so stehen lassen und unsere HörerInnen selbst entscheiden lassen, welche Position für sie passender ist, oder sich selbst ihre Meinung bilden lassen. Aus deiner Sicht, Thorsten, was denkst du über Kinderarbeit?
Ich denke, dass man das Thema sehr differenziert betrachten muss. Ich glaube, dass wir das jetzt auch schon während dieses Podcasts recht ausführlich besprochen haben, dass Kinderarbeit eben nicht per se schlecht ist und deswegen auch nicht grundsätzlich illegalisiert werden sollte. Kinderarbeit kann einfach Kindern neue Möglichkeiten eröffnen, beispielsweise den Besuch einer Schule. Aber man muss natürlich, wie auch bei erwachsenen ArbeiterInnen, dafür Sorge tragen, dass es sich nicht um ausbeuterische Arbeitsbedingungen handelt, wie wir auch schon gesagt haben, die beispielsweise die Gesundheit der Kinder gefährdet. Und dafür wäre beispielsweise ein starkes Lieferkettengesetz auf deutscher bzw. auf europäischer Ebene notwendig. Aber ein reines Verbot der Kinderarbeit löst aus meiner Sicht nicht die zugrunde liegenden Probleme, sondern, wie das Beispiel Bangladesch zeigt, kann es die Probleme sogar teilweise verschärfen. Und wichtig ist es aus meiner Sicht vor allem, dass man Kindern die Möglichkeit gibt, die Politik mitzugestalten, die sie direkt betrifft.
So, wir sind ja hier im Weltladen-Podcast und schauen uns auch immer gerne die Alternativen an, die wir zu den Problematiken, die wir hier ansprechen, haben. Und ja, was ist denn zum Beispiel im fairen Handel los? Was macht der faire Handel beim Thema ausbeuterische Kinderarbeit anders?
Ja, der faire Handel versucht meistens Rahmenbedingungen zu schaffen, die insbesondere ausbeuterische Kinderarbeit ja sozusagen unnötig machen. Der faire Handel hat das Ziel, Armut als Grundursache von Kinderarbeit zu bekämpfen und hat dafür beispielsweise das Instrument der stabilen Mindestpreise. Und wenn die ökonomischen Ursachen für Kinderarbeit beseitigt werden, dann haben auf jeden Fall Kinder die Möglichkeit, noch freier zu entscheiden, ob sie arbeiten möchten oder nicht. Zudem gibt es im fairen Handel Prämien, die für Gemeinschaftsprojekte gezahlt werden. Dazu gehören dann beispielsweise der Bau von Schulen oder die Finanzierung von Stipendien. Und, was aus meiner Sicht auch sehr wichtig ist, im fairen Handel wird die Notwendigkeit anerkannt, dass Kinder ihren Familien bei der Arbeit helfen. Und dabei ist es insgesamt wichtig, dass die Kinder weiterhin zur Schule gehen können und in ihrer Entwicklung nicht eingeschränkt werden.
Kann ich denn zum Beispiel bei meinem Einkauf darauf achten, keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit auszuwählen?
Ja, das geht. Also es gibt Siegel, die ausbeuterische Kinderarbeit ausschließen. Beispielsweise bei Produkten wie Kakao, wo wir eben gehört haben, dass es dort ein sehr hohes Risiko gibt, dass die Produkte eben mit ausbeuterischer Kinderarbeit auch hergestellt wurden. Ein Beispiel für ein solches Siegel ist das Fairtrade-Siegel oder auch das WFTO-Siegel, das ausbeuterische Kinderarbeit und Zwangsarbeit verbietet.
Außerdem könnt ihr natürlich einfach in den Weltladen gehen, liebe HörerInnen. Da sind auf jeden Fall alle Produkte fair gehandelt. Ja, aber Thorsten, gibt es denn die Möglichkeit, mich darüber hinaus, über meinen Einkauf hinaus, gegen ausbeuterische Kinderarbeit stark zu machen oder dafür zu engagieren?
Ja, ich denke, dass es immer gut ist, wenn man den betroffenen Menschen eine Stimme verschafft, was auch eines der Ziele der Romero-Initiative ist. Wir haben zum Beispiel vor kurzem eine Veranstaltung der Fairtrade-Agenda-Gruppe in Ludwigsburg unterstützt, bei der es eben um das Thema Kinderarbeit ging. Da haben wir Kontakt hergestellt zu einem arbeitenden Kind aus Mittelamerika, das dann ja, für uns quasi eine Videobotschaft produziert hat mit Informationen zum Thema Kinderarbeit. Dieses Video wurde dann während eines Aktionstages mehrere Male gezeigt und dadurch haben es die LudwigsburgerInnen letztendlich den arbeitenden Kindern ermöglicht, hier in Deutschland zu sprechen und gehört zu werden. Und das war aus meiner Sicht eine wirklich tolle Aktion.
Ja, absolut. Das klingt auch sehr interessant nach einer sehr spannenden Gruppe. Ich weiß auch, dass es ab und zu in Weltläden Veranstaltungen zum Thema Kinderarbeit gibt. Da lohnt es sich also auch, immer mal wieder Ausschau nachzuhalten. Danke, Thorsten, für deinen Besuch bei Vertont. Ich habe heute eine Menge gelernt und ja, ich freue mich, noch mehr darüber zu erfahren.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Salwag.
Hier ist jetzt auch Laura. Ich schalte mich mal dazu und habe mir gerade dein Gespräch mit Thorsten angehört, Solveig. Das war total spannend und ich habe ziemlich viel Neues auch erfahren über dieses Thema, was ja kein besonders leichtes ist, ausbeuterische Kinderarbeit, aber fand es total wichtig, dass wir darüber auch in Vertont gesprochen haben. Was hast du denn gelernt mit und von Thorsten?
Hallo Laura, schön, dass du auch dabei bist. Ja, ich habe eine ganze Menge von Thorsten oder mit Thorsten gelernt. Was ich nicht so erwartet hatte, war, dass wirklich ein äußerst differenzierter Blick auf Kinderarbeit notwendig ist und dass wir nicht pauschal von Kinderarbeit reden können, sondern uns eben jede Situation differenziert anschauen müssen, unter welchen Bedingungen die stattfindet und welche Gründe es für diese Kinderarbeit gibt. Nichtsdestotrotz arbeiten sehr viele minderjährige Menschen, sehr viele Kinder unter prekären Arbeitsbedingungen und werden ausgebeutet. Und das soll natürlich nicht sein. Und da gibt es einen extrem großen Handlungsbedarf, um da einfach neue und bessere Strukturen zu schaffen.
Ja, danke, Solveig, für dein Fazit. Genau, und weil das Thema so wichtig und so groß ist, werden wir auch in der nächsten Folge von Vertont noch dazu weitersprechen. Aber apropos nächste Folge von Vertont, Solveig, ich glaube, da hast du den HörerInnen noch was mitzuteilen.
Ja, genau. Also ich werde leider Vertont verlassen und bin heute hier zum letzten Mal als Sprecherin mit dir, Laura, zu hören. Es war ein total tolles Projekt, das wir hier ins Leben gerufen haben und seit Folge 1 macht es unfassbar viel Spaß, sich hier mit Themen des fairen Handels auseinanderzusetzen und ich habe unglaublich viel gelernt. Also danke dir, Laura, und danke an unsere HörerInnen von meiner Seite. Aber das ist ja nicht das Ende von Vertont.
Nein, es ist nicht das Ende. Ich bleibe euch erhalten. Danke, Solveig, für viele schöne Folgen Vertont, die mir ganz viel Spaß gemacht haben mit dir und viele wichtige Themen, denen wir gemeinsam auf den Grund gegangen sind. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich weitere ganz wichtige Themen aus der Welt der Weltläden und des fairen Handels, mit denen wir uns bei Vertont beschäftigen werden. Und deshalb freut euch auch weiterhin auf neue Folgen von Vertont. Und wenn ihr mehr wissen wollt zu Vertont und den Themen darin, dann schaut doch mal auf www.weltladen.de vorbei.
Dieser Beitrag wurde gefördert von Engagement Global im Auftrag des BMZ und aus Mitteln des kirchlichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt, evangelischer Entwicklungsdienst. Vertont. Der Weltladen-Podcast.